Das Treiben der Hitlerbanden und die damit verbundene Unsicherheit in München wirkte sich von Monat zu Monat schlimmer aus. Jüdisch und südländisch aussehende Menschen wurden auf der Straße beschimpft, verfolgt. Ein Angehöriger des spanischen Konsulats wurde blutig geschlagen. Viele Juden wagten sich, sobald es dunkel wurde, überhaupt nicht mehr auf die Straße. Im Januar 1923 drangen 15 Hitlerfaschisten mit Schlagringen und Gummiknüppeln in eine Mitgliederversammlung der Friedensgesellschaft und verletzten ein Mitglied so stark, dass man den Verlust des Auges befürchtete. Es konnte glücklicherweise gerettet werden. Unter dem Eindruck dieser feigen Tat forderten Frauen, dass in Bayern die Bestimmungen der Weimarer Verfassung und des Reichsvereinsgesetzes mit aller Schärfe zur Durchführung kämen, damit dem Treiben der Hitlerbanden endlich ein Ende bereitet würde.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Audiovox, des Themengeschichtspfades zur Geschichte der Frauenbewegung in München. Wir stehen auf dem Odeonsplatz.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der blutigen Niederschlagung der Räterepublik ist die Stimmung in München alles andere als friedlich. Frauen dürfen inzwischen zwar wählen und die Weimarer Verfassung garantiert ihnen grundsätzlich die gleichen Rechte wie Männern, das bürgerliche Gesetzbuch mit seinen restriktiven Bestimmungen ist aber nach wie vor in Kraft.
Die aufstrebenden Nationalsozialisten terrorisieren zunehmend das öffentliche Leben. Anfang 1923 wird eine Versammlung der Friedensgesellschaft von Nationalsozialisten gesprengt. Daraufhin wird eine Delegation, angeführt von Anita Augsburg, Lieder Gustave Heimann und Ellen Ammann, beim bayerischen Innenminister Franz Schweier vorstellig. Lieder Gustave Heimann erinnert sich.
Wir Frauen nahmen den Herrn Innenminister ins Verhör, legten ihm geistige Daumenschrauben an, wiesen ihm klipp und klar nach, dass die Zustände in Bayern ungesetzlich seien, dass überall mit zweierlei Maß gemessen werde. Verstummte eine von uns, ergriff die nächste das Wort, brachte neue schlagende Argumente hervor. Wir forderten nicht weniger als die Ausweisung Hitlers aus Bayern, da er Ausländer, Österreicher war und die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besaß. Ausländer, wiederholte Schweier und fügte hinzu, nun, das kann man doch eigentlich nicht sagen. Er ist über dem Inn an der bayerischen Grenze aus Braunau gebürtig. Dieser Einwand steht auf schwachen Füßen, lautete die Antwort. Würde ein Kommunist aus Braunau die Massen aufhetzen wie Hitler, er wäre längst aus Bayern ausgewiesen. Immer weiter in die Enge getrieben, zuckte Schweier die Achseln und schwieg. Wir verfehlten nicht, ihm zum Schluss zu erklären, dass die Zeit schon noch kommen werde, wo er sich an unsere Forderungen erinnern und bedauern würde, ihnen nicht gefolgt zu sein. Die Unterredung hatte 1,5 Stunden gedauert. Erleichtert wird Schweier aufgeatmet haben, als er diese schlagfertigen, unbequemen weiblichen Quälgeiste endlich losgeworden war, die alle wussten, was sie wollten und sich durch nichts ablenken ließen. Aber wenige Jahre später wird er, der fromme Mann, sich wohl gesagt haben. Frauenstimmen, Gottesstimme. Es wäre besser gewesen, ich wäre ihr damals gefolgt.
Als sich derselbe Adolf Hitler wenige Monate später an die Macht putschen will, wird dies nicht zuletzt durch das entschiedene Handeln einer Frau verhindert.
Tatsächlich? Davon habe ich noch nie etwas gehört.
Ellen Ammann. Sie ist uns beim Bayerischen Landtag bereits kurz begegnet. In den Geschichtsbüchern wird ihre entscheidende Rolle bei der Niederschlagung des Hitlerputsches meist unterschlagen. Am Abend des 8. November 1923 erfährt sie zufällig von den Putschplänen. Als Landtagsabgeordnete fühlt sie sich verpflichtet, Widerstand zu organisieren. Sie trommelt alle erreichbaren Regierungsmitglieder in den Räumen der sozialkaritativen Frauenschule in der Theresienstraße 25 zusammen. Noch in der Nacht wird eine Resolution verfasst, die den Putsch als Staatsverbrechen verurteilt. Reichswehrtruppen werden von Würzburg nach München beordert. Der Regierungssitz wird nach Regensburg verlegt. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass sich gefährdete Personen in Sicherheit bringen können, unter ihnen Anita Augsburg und Lieder Gustave Heimann. Der stellvertretende Ministerpräsident Franz Matt sagt später rückblickend,
die Kollegin Ammann hatte damals mehr Mut bewiesen als manche Herren in Männerhosen.
Wie ist ihr das denn gelungen? Schwer vorstellbar, dass sie als radikale Feministin die ganzen Herren dazu gebracht hat, auf sie zu hören.
Das stimmt, aber Ellen Ammann ist keine der radikalen Feministinnen um Anita Augsburg, auch wenn sich die Frauen gegenseitig kennen und schätzen. Sie engagiert sich zwar in Frauenfragen, vertritt aber gleichzeitig ein wertkonservatives Familienbild. Unter anderem ist sie die Gründerin des katholischen Frauenbundes in Bayern und Gründungsmitglied der Bayerischen Volkspartei, für die sie von 1920 bis 1932 im Landtag sitzt. Während des Ersten Weltkrieges gehört Ellen Ammann zu den Frauen, die die Kriegsfürsorge mitorganisieren. Unter ihrer und Luise Kieselbachs Federführung entstehen zahlreiche Hilfsmaßnahmen, mit denen die wirtschaftlichen und sozialen Kriegsfolgen gemildert werden sollen.
Politisch verbindet sie also nicht viel mit Anita Augsburg und Lieder Gustave Heimann, die entschiedene Pazifistinnen sind. Sie lehnen während des Ersten Weltkrieges jede Unterstützung des Nationalen Friedensdienstes ab. Stattdessen bemühen sie sich intensiv um eine international vernetzte Frauenfriedensbewegung.
1915 reisen Augsburg und Heimann nach Den Haag. Hier tagt eine internationale Frauenfriedenskonferenz, an der weit über 1000 Frauen teilnehmen. Sie protestieren gegen den Krieg und fordern Demokratie und Gleichberechtigung als Grundlage einer friedlichen Weltordnung.
Dieser internationale Frauenkongress fordert, dass im Interesse dauernden Friedens und der Zivilisation die Konferenz zur Feststellung der Friedensbedingungen nach dem Kriege eine Resolution annehmen soll, welche die Notwendigkeit der politischen Gleichberechtigung der Frauen für alle Länder betont.
Auf der Konferenz gründet sich das Internationale Komitee für dauernden Frieden, das 1919 auf Antrag von Anita Augsburg in Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, IFFF, umbenannt wird. Die IFFF entwickelt sich in der Folge zu einer weit verzweigten internationalen Organisation, die bis heute aktiv ist. Bis 1933 befindet sich der Sitz der deutschen Sektion in München unter der Leitung von Anita Augsburg. Das Büro befand sich hier am Odeonsplatz, im Leuchtenbergpalais.
Welches Gebäude ist denn das Leuchtenbergpalais?
Gegenüber vom Hofgarten.
Ja, wenn ihr mit dem Rücken zur Feldherrnhalle steht und die Ludwigstraße hinunterblickt, dann ist es auf der linken Seite hinter dem Reiterdenkmal.
1925 unterbreitet der deutsche Zweig der IFFF dem Deutschen Reichstag und der deutschen Reichsregierung 10 Gebote für die neue Legislaturperiode. In dem Papier wird unter anderem gefordert:
sofortige Wiederherstellung und unverbrüchliche Einhaltung des verfassungsmäßigen 8-Stunden-Tages. Nie wieder ein Ermächtigungsgesetz. Nie wieder Militärdiktatur. Freihandel als Grundlage der neuen Handelsverträge. Durchführung von Artikel 119 Reichsverfassung. Die Ehe beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter. Demgemäß Revision und Reform aller.
Veröffentlicht wird der Forderungskatalog auch in der Monatszeitschrift Die Frau im Staat. Diese Zeitschrift dient als verbindendes Organ der Ortsgruppen der IFFF und wird ab 1919 in München von Anita Augsburg und Lieder Gustave Heimann herausgegeben. Regelmäßige Mitarbeiterinnen sind außerdem Gertrud Bär, Konstanze Hallgarten und Lilli Janasch. Die Texte berichten über die Aktivitäten der IFFF. Sie fordern Abrüstung, humanere Erziehungsmethoden und die Abschaffung der Todesstrafe. Und sie üben Kritik an Kolonialismus, Militarismus und Antisemitismus. Von Anfang an wendet sich die Zeitung gegen die Nationalsozialisten und ihre Ideologie.
Die letzte Ausgabe der Frau im Staat erscheint im März 1933. Lieder Gustave Heimann und Anita Augsburg befinden sich gerade auf Reisen im Ausland. Währenddessen übernehmen die Nationalsozialisten die Macht.
Das bedeutet das vorläufige Ende einer feministischen und emanzipatorischen Frauenbewegung in Deutschland. Die Frauenvereine werden aufgelöst, radikale bürgerliche Aktivistinnen werden ebenso verfolgt wie die sozialistischen und kommunistischen Frauenrechtlerinnen. Die IFFF gehört zu den ersten Organisationen, die verboten werden. Die Nationalsozialisten verwüsten die Münchner Zentrale, Unterlagen werden vernichtet, der Besitz wird konfisziert. Es kommt zu Wohnungsdurchsuchungen und Verhaftungen. Aktive Mitglieder werden in sogenannte Schutzhaft genommen.
Anita Augsburg und Lieder Gustave Heimann, die seit vielen Jahren auf den Todeslisten der Nationalsozialisten stehen, kehren nicht nach München zurück. Sie gehen ins Exil in die Schweiz. Ihr Besitz wird beschlagnahmt. Heimann verfasst zahlreiche Briefe und Texte, um vor dem Nationalsozialismus zu warnen. Über Dritte versucht sie außerdem beharrlich, die Freilassung von in Deutschland inhaftierten Pazifistinnen zu erreichen. Die Befreiung vom Nationalsozialismus erleben die beiden nicht. Sie sterben 1943 in Genf.
Die nächste Station ist die Ludwig-Maximilians-Universität am Geschwister-Scholl-Platz. Dort hören wir uns wieder.